Wir trafen uns hier in Oberramstadt am Montagabend in der Neuapostolischen Kirche, am Dienstag in der Katholischen Kirche, am Donnerstag in der Evangelischen Kirche und am Freitag hier bei uns. Wir haben über den Glauben gesprochen, über die Erfahrungen des Glaubens. Wir haben unseren Glauben gemeinsam bekannt. Darum geht es heute, um den Glauben. Wir haben einen Bibeltext gehört, um den geht es auch gleich. Wir haben in dieser Woche, der Gebetswoche, haben wir auch das große Glaubensbekenntnis gemeinsam aufgesagt. Und vielleicht fragt der eine oder andere sich, kleines und großes Glaubensbekenntnis, gibt es dann noch ein mittleres oder so? Was gibt es denn da alles? Nun, für mich war das auch wieder seit längerem mal das große Glaubensbekenntnis aufzusagen, das nizänische Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis Nicäna Konstantinopolitanum, also ganz komplizierter Begriff. Wir werden das nachher am Ende des Gottesdienstes miteinander sprechen, mal ausprobieren. Aber ich ermutige immer dazu, auch nur das zu bekennen und zu sagen, zu singen, zu sprechen, was man wirklich glaubt. Man muss ja sich anderen nichts vormachen. Es geht darum, ehrlich zu sein, authentisch zu sein. Was glaube ich? Was glaubst du? Ist hier das Treffen der anonymen Atheisten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das ist eine Kernaussage der Atheisten. Was glaubst du? Was glauben wir? Unser Alltag ist voll von Glaubenssätzen. Also heute Morgen, was wir alles schon geglaubt und bekannt haben miteinander, in den Liedern, in den Texten. Wir haben ja gerade das apostolische Glaubensbekenntnis gesungen. Das Apostolikum, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube, dass es heute nicht regnen wird. Ich glaube, dass mein Lieblingsverein in dieser Saison nicht absteigen wird. Und ich glaube, dass Gigi Dschungelkönig wird heute. Was glaubst du? Das eine, das andere, Glaubenssätze prägen unseren Alltag. Aber sind auch diese Glaubenssätze so tragfähig für unser Leben, dass sie uns tragen, dass sie uns Kraft geben für morgen, für die Woche, für unseren Alltag, für die Höhen und Tiefen unseres Lebens? Darum geht es in meiner Predigt heute, die ich in drei Teile aufgeteilt habe. Ich glaube an einen persönlichen Gott. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Und ich glaube an einen geheimnisvollen Gott. Was glaubst du? Und wenn man dich fragen würde, oder ich mache das mal ganz konkret, ich frage dich, euch, ich frage sie, in 5 Sätzen den eigenen Glauben zu beschreiben, geht das? Wäre einem das möglich? Es jemandem zu erklären, der vielleicht das erste Mal hier durch die Tür reinkommt, der einen zu Hause besucht, den man an der Bushaltestelle am Bahnhof trifft, könnten Sie jemandem deinen Glauben erklären in 5 Sätzen, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen, sondern respektvoll, würdevoll und vielleicht sogar den anderen so neugierig zu machen, dass er oder sie mehr wissen will. Wäre ein Übungsfeld. In 5 Sätzen mal meinen Glauben zu beschreiben. Ich will euch mal aus dem Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, so ein bisschen meinen Glauben vorstellen. An wen oder was ich glaube? Ich glaube erstens an einen persönlichen Gott. Es hat sich entwickelt bei mir. Ich komme aus einem katholischen Elternhaus. Und da war das so in meiner und unserer Tradition, Glaube hat nichts mit meinem Leben zu tun gehabt. Gott, ja, den gibt es irgendwo, aber für mich war das so G-O-T-T, gutmütiger Opa, total taub. Gott, weit weg, hatte nichts mit mir zu tun, mit meinem Leben. So würde man in der Theologie auch beschreiben, das ist Deismus. Gott ist einer, der entfernt ist, okay, vielleicht für den Ursprung dieser Welt verantwortlich, vielleicht der Schöpfer, ein Weltengründer, aber ein Deist mit D, der glaubt nicht an Wunder und der glaubt nicht an Gottes Offenbarungen. Guter oder gutmütiger Opa, total taub. Getrennte Welten. Und erst als ich hörte, dass Jesus die Antwort Gottes für uns Menschen ist, traf das mein Herz. Merkte ich auf einmal, es gibt einen persönlichen Gott. Jesus, die Antwort Gottes, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kam, der für mich gestorben ist, der für mich am Kreuz geblutet hat, für meine, für unsere persönliche Schuld, ein persönlicher Gott. Ich glaube an einen persönlichen Gott. Ohne eine persönliche Begegnung mit Gott fehlt dir etwas. Vielleicht fragst du dich, ob es Gott gibt. Da will ich dir Mut machen, auf diese persönliche Suche nach einem persönlichen Gott zu gehen. Er will dir begegnen, ganz persönlich in deiner Situation. Du fragst dich, wie man Gott erkennen kann. In seinem Wort, in der Bibel, in der Schöpfung, in der Natur, in den anderen Christen. Gott ganz persönlich begegnen und vielleicht auch ganz überraschend, so wie bei Mose. Mose begegnet Gott ganz überraschend am Dornbusch. Es wird 2. Mose 3 beschrieben. Er hütet die Schafe, die Herde seines Schwiegervaters. Und auf einmal guckt er so um die Ecke und da sieht er so einen Dornbusch, der anfängt zu brennen, aber nicht verbrennt. Und er kann das nicht einsortieren. Und Mose sagt sich, ich will hingehen und diese Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Das heißt, er macht sich auf den Weg. Er will wissen, was ist da? Kann ich jetzt hier jemandem begegnen? Passiert hier etwas Tiefergehendes? Ich begebe mich auf die Suche. Und der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief Gott mitten aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Gott begegnet ihm ganz persönlich und Mose sagt, hier bin ich, hier bin ich. Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Da passiert etwas Entscheidendes, eine persönliche Begegnung mit Gott. Mose lernt im Laufe seines Lebens, so haben wir auch vorhin den Bibeltext gehört, er lernt offen und ehrlich zu sein vor Gott. So bin ich. Du kennst mich. Durch und durch. Ich muss mich nicht verbergen vor dir. Du bist groß und heilig und wunderbar, aber du begegnest mir ganz persönlich, weil du mich kennst und annimmst, so wie ich bin. So lernt er Gott mit Namen kennen. Ich bin der Gott deiner Väter. Er verhüllt sein Angesicht. Später gibt es Begegnungen von Mose mit Gott. In einer Hütte, könnte man sagen, in einer Stiftshütte, in einem Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Momente der persönlichen Begegnung mit Gott. Ganz intim, ganz intensiv. Vielleicht auch Momente der Stille, des Hörens auf Gott, aus dem Trubel des Alltags herausgerissen zu sagen, Gott, ich will dir persönlich begegnen. Ich will mit dir reden, wie mit einem Freund. Vielleicht ist es für viele von uns ganz selbstverständlich, mit Gott oder mit Jesus zu reden wie mit einem Freund. Vielleicht hat man das erstmal ausprobiert und zu gucken, wie fühlt sich das an? Kann ich das so machen? Kann ich so reden mit Gott? Hallo, hier bin ich. Bist du da, Gott? Also ich bin da. Mir geht's nicht so gut. Herr, ich brauche dich. Wie mit einem Freund reden. Jesus sagt mal in Johannes 15, euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das drückt auch meine Beziehung zu Gott aus. Jesus, mein Freund. Mit ihm kann ich reden wie mit einem Freund. Mein Herz ausschütten. Mose begegnet Gott ganz persönlich. Vielleicht brauchst du auch mal so eine Auszeit, eine Urlaubszeit, eine Freizeit, eine Zeit, um dich abzuschotten, um Gott ganz persönlich zu begegnen. Vielleicht tut dir aber auch eine Zeit der Gemeinschaft ganz besonders gut. Mit anderen Christen zusammen, wie hier heute Morgen zum Beispiel, um Gott persönlich zu begegnen. Gestern war ich auf einer ökumenischen Jugendklausur mit der evangelischen Pfarrerin zusammen. Da waren Jugendliche, die vorhaben, in diesem Jahr 4 Gottesdienste zu feiern und auch schon gefeiert haben in den letzten Jahren, die das vorbereiten, junge Erwachsene. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg. Wir sind Gott begegnet. Und ich habe auch in der Vorbereitung und auch gestern so gemerkt, wie Gott auch zu mir gesprochen hat, zu den anderen gesprochen hat. Man kann Gott begegnen. Und Mose, vielleicht habt ihr das vorhin gemerkt, Monika und Margot, wie sie gesprochen haben, es hat sich so ein bisschen fast schon wie eine Diskussion angefühlt. Ein Ringen, Mose und Gott, hin und her. So Mose sagt dann, aber ich möchte ja schon wissen, wo es hingeht. Keine Ahnung. Du musst es schon mal sagen, Gott. Und ich möchte aber schon wissen, wen du mit mir sendest. Also so ganz alleine? Nee, das geht nicht. Ich möchte, dass du mit mir mitgehst. Alleine schaffe ich das nicht. Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich brauche dich. Ganz persönlich. So dürfen wir mit einem persönlichen Gott reden. Das kann unseren Alltag prägen, unseren Austausch anregen. Wir dürfen mit Gott ringen. Wir dürfen diskutieren mit Gott. Das hält Gott aus. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Mehrmals kommt in dem Text vor, Gnade bei dir gefunden. Das hebräische Wort chen kommt 5-mal vor in dem Text. Gnade, 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 Gnade. Ein Gnadentext. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Brauchte Mose das? Oh ja, das brauchte er, Gnade. Mose, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Mose war impulsiv vom Charakter her. Mose war ein Mörder. Er hat einen Menschen getötet, einen Ägypter. Das vergisst man vielleicht schon mal. Mose, einer, der auch eine dunkle Vergangenheit hinter sich hat. Er erschlug einen Ägypter im Zorn. Ich habe mal einen Theologen kennengelernt, der einen Menschen getötet hat, bevor er Christ wurde. Und das schleppte er mit in seinem Leben. Das war eine Last. Mose hatte eine Last in seinem Leben. Aber Gott entlastet. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Mose hat Vergebung erfahren. Gott geht mit ihm einen Weg, vertraut ihm, ist an seiner Seite. Also wer Mose sieht, der kann doch nur an einen gnädigen Gott glauben. Mose schwach, nicht der tollste Rhetoriker, das war nicht seine Stärke. Er konnte nicht so gut reden und er bekam seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt. Gott ist gnädig. Gott hilft Mose, ihn auszubilden, Erfahrungen machen, zu lernen, ein guter Kommunikator nachher zu sein. Er war ja auch ein Einzelkämpfer gewesen. Es war einer seiner Schwächen, alles alleine machen zu wollen. Und sein Schwiegervater Jethro, der erkennt das und er hilft ihm, Strukturen zu installieren, durch die Mose Verantwortung delegieren kann. Und so lernt er dazu. Er gibt Verantwortung ab. Er muss nicht alles alleine machen. Da sind andere Menschen, die sind auch begabt, die sind auch begeistert, die können auch was, die können mit anpacken. Gott ist gnädig mit ihm und überfordert ihn nicht. Vor kurzem hatte ich mal so ein Gespräch mit jemandem, und da ging es darum, wie Kirchen und Gemeinden so zu sehen sind. Und so verglichen, ja, Gemeinde ist oder Kirche ist ja manchmal auch wie so ein Betrieb, wie so ein Management. Da wird gearbeitet, da werden Strukturen festgelegt, da wird geschafft, geschwitzt miteinander und vielleicht auch manchmal gesagt, schaut her, was wir alles machen können, was uns alles gelingt. Ich selber bin ein leistungsbezogener Mensch und manchmal tappe ich auch als Christ in eine Leistungsfalle nach dem Motto, Gott wird dir erst dann gnädig sein, wenn du das oder jenes geschafft hast. Aber nein, es ist Gnade. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, ohne dass ich etwas dazu tun kann. Ich habe nichts geleistet. Alles, was ich sage und tue, bringt nichts dazu. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Du kannst Gottes Gnade nicht verdienen, so sehr du dich anstrengst. Das hat Martin Luther, der große Reformator, schon erkannt. Ein Text von ihm. Ups, eins zu weit. Er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Denn dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Ein toller Text, oder? Ich glaube an einen gnädigen Gott. Paulus hat das gelernt, er schreibt es im Römerbrief. Entscheidend ist also nicht, sagt er, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Drittens, ich glaube an einen geheimnisvollen Gott. Mose hat ganz klar die Vision, der allmächtige und doch persönliche Gott hat mich und sein Volk zu sich gerufen, um mit ihm zu leben. Und ihm ist klar, wenn Gott Gott ist, dann hält er sich an seine Verheißung und dann geht er auch voran. Dann schenkt er uns diesen versprochenen Lebensraum. Dann wird etwas Neues entstehen in der Zukunft, das verheißene Land. Gott geht voran. Wie? Keine Ahnung. Aber er macht es. Es ist seine Verantwortung. Es ist sein Volk. Für das Übernatürliche ist er zuständig. Der Pharao wird Israel nicht ziehen lassen. Keine Chance. Unmöglich, aussichtslos. Vorbei. Ein Meer mit einem Stab teilen, das ging noch nie. Vielleicht als kleines Kind mal probiert. Geht nicht, keine Chance. Haben wir noch nie so gemacht. Was ist mit der Logistik, ein ganzes Volk in der Wüste durchzufüttern, zu versorgen, ohne funktionierende Landwirtschaft? Das muss doch scheitern, das geht nicht. Für das Übernatürliche ist Gott zuständig. Das ist so wichtig zu wissen, denn daraus erfolgt eine Abhängigkeit von Gott. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht selber machen. Er muss es machen. Für das Übernatürliche ist er zuständig. Und deshalb glaube ich an einen geheimnisvollen Gott, den es zu entdecken gilt, immer wieder neu. Einer, der verborgen ist, ein unsichtbarer Gott. Und Mose macht sich auf den Weg, ihn zu entdecken, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Er geht auf Gott zu und Gott spielt Verstecken mit ihm, haben wir im Text gehört. Verstecken mit ihm. Das klingt komisch und ist es auch. Du erträgst es nicht, wenn meine Herrlichkeit, mein reines Wesen dir ungefiltert entgegenscheint. Ein Ausleger sagt, unverhüllte Gottesnähe tötet den Sünder. Das kann einem vielleicht helfen, diesen Text zu verstehen. Unverhüllte Gottesnähe tötet den Sünder. Und so zeigt sich Gott nur in ganz kleinen Häppchen dem Mose. Das, was er verkraften kann, das, was er verstehen kann, was er mitnehmen kann. So viel er aushält. Das Geheimnis muss bleiben. Ungefilterte Gottesnähe tötet den Sünder. Etwas später steigt Mose ja vom Berg herab, die Gebote empfangen. Dann passiert etwas mit ihm. Man könnte sagen, es ist so, als wäre er radioaktiv verseucht. Er strahlt. Man muss sich das irgendwie vorstellen. 1. Mose 34, als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Und so muss er zeitweise eine Decke über den Kopf legen, um die Angst der anderen zu beruhigen. Okay, nicht radioaktiv, aber wie soll man sich das vorstellen mit den Strahlen? Wie soll man sich das vorstellen? Es gibt verschiedene Begegnungen von Mose mit Gott. Vorhin haben wir ja gehört von diesem Zelt der Begegnung. Und es gibt den Tempel später, eine Feuersäule, eine Wolkensäule. Alles Beschreibungen, die wir vielleicht als Menschen nur so ansatzweise greifen können, aber uns erstmal überfordern. Johannes schreibt über Jesus: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das Geheimnis Gottes zeigt sich unter anderem in Jesus. So sehen wir das im Neuen Testament. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich glaube an einen persönlichen Gott. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Und ich glaube an einen geheimnisvollen Gott, den man Stück für Stück entdecken kann. Nie in seiner Gänze. Das werden wir erst im Himmel sehen, die volle Herrlichkeit Gottes. Aber hier auf der Erde können wir Schritte gehen. Was sind deine Glaubenssätze, die dich tragen durch dein Leben? Was hilft dir in deinem Alltag? Wie kannst du deinen Glauben in 5 Sätze packen, um ihn für dich selber klarzumachen und auch anderen zu erklären, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern respektvoll mit ihnen umzugehen und sie neugierig zu machen. Ich glaube an einen großen und herrlichen Gott. Wir singen ein Lied miteinander.